Liebe Geschwister, nach so einem Stück hält man erstmal die Luft an. Da begegnet uns das Leben, auch in der Gemeinde, pur. Nöte von Menschen heute, die man nicht so mit einer Handbewegung wegwischen kann, auch nicht mit einer Gebetsgeste. Alter, Einsamkeit und Krankheit, Versagensängste in der Leistungsgesellschaft, und das fängt schon in der Schule an und geht in der Gemeinde weiter. Bei dem mit seinen Glaubensnöten hadernden Vater Schulz, oder dem Gefühl, die Dumme zu sein, die nie Nein sagt, das Mädchen für alles zu sein, oder die Mutter, die selbst immer nur zu kurz kommt. Traut man sich als Pfarrer gar nicht mehr so recht jetzt, oder auch als Geschwister sicher nachher beim Kirchenkaffee oder ich am Ausgang zu fragen, wie geht's denn dir? Weil entweder die Verlegenheit da ist, ich sage lieber nichts, oder bin ich jetzt offen oder nicht, oder auch bei mir selber oder bei denen, die gefragt haben, vielleicht bin ich dann überfordert, wenn der andere dann auf einmal wirklich offen ist und dann Dinge wie jetzt hier ans Tageslicht kommen, wo man dasteht und sagt, ja, was soll ich da sagen? Wie gehe ich mit dieser Offenheit richtig um? Fangen wir mal bei den Theaterspielern an. Die haben einen kleinen Vorsprung gehabt, die haben sich mit dem Thema schon ein bisschen länger beschäftigt, und da war, als das Stück dann geprobt wurde, zumindest erstmal die Frage so, erster Zugang, passt das bei uns zum Lutherhaus? Die einen sagten zum Glück, nein, andere sagten und ob. Gut, diese Diskussion können wir nachher beim Kirchenkaffee, beim Mittagessen noch weiterführen, ob so oder so, aber ich sage erstmal, es ist immer gut, genauer hinzuschauen, ob im Guten oder im Schlechten. Denn hier tauchen Themen auf, die im Worte Gottes gut zu Hause sind. Und wir wollen zu dem Theaterstück mal drei Bibeltexte heranziehen, um Antworten zu finden auf die Frage, warum gibt es denn Sonntagsgesichter? Und wie kann alternativ dazu authentisches Leben aussehen? Zum einen Menschenleben nach dem Motto, mehr Schein als Sein. Und ihnen wäre zu helfen, wenn sie bereit wären, sich helfen zu lassen. Ein zweiter Aspekt wird sein, wir brauchen Sonntagsgesichter, weil man sonst uns gnadenlos ausschalten und vernichten würde in dieser Welt. Und die Lösung kann nur sein, Orte zu schaffen, wo Menschen so sein können, wie sie wirklich sind. Und drittens, Menschen meinen, mit dem Sonntagsgesicht anderen einen Gefallen zu tun oder einer Norm zu genügen, und ihnen wäre zu helfen, wenn sie lernen würden, ihre wirkliche Leidenschaft wieder zu entdecken. Beginnen wir mit dem mehr Schein als Sein. Ihnen wäre zu helfen, wenn sie bereit wären, sich helfen zu lassen. Dazu sagt Jesus in Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr. Von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Jesu Vorwurf, mehr Schein als Sein. Frisch bemalte, helle, freundliche Fassade, dahinter der Tod. Sowas gibt es, sowas kennen wir. Schaumschläger, gerne groß, möchte gern, wie die Pharisäer, die deutlich machen, ich bin was Besseres, ich bin frömmer, ich bin klüger, ich bin cleverer, ich bin reicher. Doch hinter dem Zwang, andere beeindrucken zu wollen, steckt der Preis der Sklaverei. Verdammt sein zum Erfolg, ein Joch zu tragen, das den Menschen unbarmherzig zu Boden drückt, wenn ich bei diesem Spiel mitmache. Zum Glück, denke ich, ist das kein so großes Thema bei uns in der Gemeinde. Aber der kleine Bruder von Ich bin besser, den gibt es ja auch noch, der heißt, ich bin genauso gut wie mein Nachbar, wie mein Kollege, wie mein Bruder, meine Schwester. Oder ich bin zumindest nicht schlechter als sie oder er. Und selbst wenn man dieser Versuchung des Vergleichens gar nicht erliegt und sich da raushalten kann, dann ist es doch das Festhalten an dem Image oder der Rolle, die ich mir über Jahre hart erarbeitet habe, aber der jetzt inzwischen nicht mehr genüge. Das Alter, die schulischen Anforderungen, die Einsamkeit haben mich und sich mit der Zeit verändert, und ich fülle die Rolle nicht mehr aus, die ich schon einmal hatte. Ich schaffe es nicht mehr, aber ich tue so, als ob, lasse mir nichts anmerken und bleibe der Altbewährte, auf den man sich verlassen kann, den man schon immer in mir gesehen hat, und traue mich nicht, meine Glaubenszweifel offen auszusprechen. Auch diese bodenständige, sehr menschlich verständliche Variante der Heuchelei gibt es zu keinem geringeren Preis als der Sklaverei, wo man verdammt bleibt, die Fassade aufrechtzuerhalten und auch ein Joch trägt, das den Menschen unbarmherzig zu Boden drückt. Der Schein trügt, das bin ich nicht oder bin ich nicht mehr. Aber was wäre die Lösung? Die Tochter im Anspiel, die wusste das schon, hat das angedeutet, da sind ja doch Klassenkameraden, die könnte ich um Hilfe fragen, aber das will ich mir nicht eingestehen oder den anderen offenbaren, dass ich an meine Grenzen komme. Dabei könnte diese scheinbare Niederlage doch der Anfang einer tiefen Freundschaft mit dem Mathe-Genie der jungen Gemeinde oder mit dem Englisch-Ass aus der Klasse werden. Stattdessen aber halte ich meine Fassade aufrecht, bleibe einsam, Hauptsache, keiner merkt, wie schwach meine Leistungen sind. Oder als Pfarrer, natürlich ist es eine Blamage, sich vor die Gemeinde zu stellen und zu sagen, ich schaffe das nicht mehr. Aber diese ehrliche Offenbarungseid kann der Anfang dafür sein, dass andere helfen. Dass ein Förderverein gegründet wird und eine weitere Erfolgsgeschichte in der Gemeinde aufgeschlagen wird. Und wodurch? Durch den Mut zur Ehrlichkeit, der Bereitschaft, sich helfen zu lassen. In wie vielen Lehrerzimmern ist das die Tragik? Keiner hat Probleme mit seinen Schülern, alles läuft blendend, aber im Grunde wissen oder ahnen alle, jeder hat zu tun. Sich helfen zu lassen, warum ist das nur so schwer? Das sind sicher tief verwurzelte innere Ängste, eigene Ängste, vor allem Ängste vor Veränderung, die unweigerlich kommen werden. Denn wenn es nicht mehr so weitergeht, heißt es ja, es muss was sich ändern und ich muss die Maske absetzen. Was ich habe, das weiß ich, was ich kriege, weiß ich nicht, ist ungewiss, da nehme ich lieber eine Schonhaltung ein und belaste zusätzlich meine gesunden Glieder, bis auch das eines Tages nicht mehr geht, Hauptsache nicht zum Arzt und die Veränderung aufschieben. Der Hauptgrund, die Maske nicht fallen zu lassen, dürfte aber sein, wer in unserer Gesellschaft seine Fehler zugibt, ist verloren, verraten und verkauft. Du brauchst einen Ort, wo du ehrlich sein kannst. Und unsere unerlöste Welt ist nicht der Ort. Und so lautet die zweite Antwort, wir brauchen Sonntagsgesichter, weil man uns sonst gnadenlos ausschalten und vernichten würde. Und die Lösung kann nur sein, Orte zu schaffen, wo Menschen so sein können, wie sie wirklich sind. Gottes Wort lädt uns ein, dass Gemeinden solche Orte sind, wo Menschen in der Gemeinde Heimat finden oder auch einzelne Menschen in ihrem Umfeld, auf Arbeit, in der Familie, solche Schutzräume um sich her aufbauen. Und so hören wir, wie Paulus der Gemeinde in Philippi seine Vision vom Reiche Gottes, Philipper 2, vermittelt. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Liebe Geschwister, Paulus macht Mut, in dieser Welt Schutzräume des Reiches Gottes aufzubauen, wo Menschen ehrlich sein können. Der Beichtstuhl ist dafür ein anschauliches architektonisches Symbol. Man geht hinein und ist abgeschlossen, geschützt, kann offen sagen, was einen beschäftigt. Und man sagt zwar dem anderen, aber man sagt es ihm in Gottes Ohr. Und es verlässt diesen Raum nicht, außer nach oben zu Gott. Liebe Geschwister, ist unsere Gemeinde so ein Beichtstuhl? Ist da ein Vertrauen, eine Verschwiegenheit, eine Transparenz hin zu Gott? Oder werden die vertraulichen Gebetsanliegen sofort als neueste Neuigkeiten weiter verbreitet? Oder wie ich es auch erlebt habe, lasst uns mal für unsere Schwester so und so beten. Sie hatte ein Problem und die Schwester sitzt mit in der Runde. Ihr fällt alles aus dem Gesicht, zumal sie noch gar nicht mal wusste, dass sie das Problem hat. Und es gäbe mehr Beispiele aus der Gemeinde zu berichten, die deutlich machen, wir sind noch nicht das Reich Gottes hier auf Erden. Und allenthalben steht die Gefahr im Raum, die Maßstäbe dieser Welt einfach reinzuholen in die Kirche. Und so schön und ja, das ist so eine Gefahr. Eine andere Gefahr, wo die Unvollkommenheit deutlich wird, ist auch die Gefahr, wo man Strukturen dieser Welt reinholt. So schön, so komfortabel es auch ist, einen Förderverein zu haben, solche Strukturen verleiten massiv dazu, Kirche mit einem Unternehmen zu vergleichen. Ich zahle in den Verein ein und erwarte, dass das Gemeindeleben sich dementsprechend wie eine Sinuskurve nach oben entwickelt. Ansonsten melde ich Protest an. Ich habe ja das finanziert. Das ist eine Versuchung allenthalben, die Maßstäbe dieser Welt zur Hand zu nehmen. Paulus aber sagt, seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das ist der Maßstab, sagt Paulus. Wir sind allesamt Sünder, ausnahmslos, allesamt aber auch begnadigt und erlöst und allesamt eingeladen, die Erlösung als Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Das ist aber auch ein Prozess, eine immerwährende Heiligung und damit auch ein Prozess einer immerwährenden Veränderung. Und somit dürfen und werden Christen, die in lebendiger Verbindung zu Gott stehen, auch immer veränderungsfreudige Menschen sein, die sich nicht unter dem Vorwand, ich bin ein charakterfester Mensch, ich bleibe wie ich bin, in ihrer gegenwärtigen Rolle festsetzen und verharren. Gottes Liebe bricht immer wieder die Krusten unserer Lebens- und Glaubensvorstellungen auf und macht Mut zur Veränderung. Die Nähe Gottes, die verständnisvolle Begleitung durch Geschwister sind dabei das Geländer, wo ich mich festhalten kann und mich auch festhalten muss. Denn wenn ich Veränderung erlebe, gerät der Boden unter mir ins Wanken. Ohne solche Geländer habe ich den Mut gar nicht, Veränderung zu wagen. Aber wenn ich spüre, Gott hält mich, er ist bei mir, er führt mich auch seine neuen Wege sicher und auch Geschwister stehen mir zur Seite, tragen mit, begleiten mich, gehen verständnisvoll auf mich ein in meinen Nöten. Wenn ich das nicht spüren würde, würde ich lieber bei meiner alten Rolle bleiben und finde nicht den Mut zur Veränderung, zum Aufbruch in etwas Neues. Wir waren vor 2 Wochen mit den Konfirmanden der jungen Gemeinde zur Freizeit auch im Klettergarten und manche waren da zum ersten Mal mit dem Mut nach oben geklettert und ich wundere mich auch über mich selber immer wieder, wie man so in den luftigen Höhen, schwindelerregend, die skurrilsten Hindernisse überwindet und wie doch das nachher irgendwo auch alles gut geht und klappt. Aber das geht nur, weil man weiß, da gibt es so eine Leine, die hält mich fest, wenn ich falle. An verschiedenen Stellen wird das auch eingeübt, da muss man alles andere loslassen, sich nur an diese Leine hängen und ab die Rutsche nach unten oder zum nächsten Hindernis. Und dann merke ich, ich hänge nur an diesem einen Faden, aber der hält mich auch. Und so auch in der Gemeinde, wo Menschen sich fallen lassen und spüren, da ist ein Halt, ich werde getragen. Da wächst eine Atmosphäre unter Menschen. Da werden Menschen mutig zur Veränderung. Das Bild, was Paulus vom Reiche Gottes in Philippi malt, das ist so eine Vision, das muss sich entwickeln. Erst wo viele Menschen diese Erfahrungen des stillen, verschwiegenen Getragenseins gemacht haben, da wächst in der Gemeinde so langsam eine Kultur des Maskenablegens. Das kann man nicht predigen oder als Leitkultur in den Raum stellen und an die Wand anbefehlen und anordnen. Das muss als Kultur wachsen. Durch tausende kleine positive Erfahrungen. Gott hält mich, die Geschwister tragen mich. Hier herrscht Verschwiegenheit und Vertrautheit. Tausende kleine Erfahrungen schaffen eine Kultur des Getragenseins. Und so eine gewachsene Kultur, die hält dann auch mal schwarze Schafe und Gegenbeispiele aus, die es dann immer wieder auch mal geben wird. Aber nun kommen wir zum dritten Punkt, der Menschen hindert, ihre Masken abzulegen. Wenn so eine Gemeindekultur oder kann auch eine Familie oder Arbeitskultur ist, wo sowas gewachsen ist, eine Vertrautheit, das ist ein großer Segen, ein großer Gewinn. Und man kann stolz sein, Teil so einer Gemeinschaft zu sein. Und tut natürlich auch das Seinige, um diese Kultur aufrechtzuerhalten. Alles schön und gut, aber auch hier lauert nun wieder die Gefahr, eine Maske aufzusetzen. Menschen meinen, mit dem Sonntagsgesicht anderen einen Gefallen zu tun oder einer Norm zu genügen und ihnen wäre zu helfen, wenn sie es lernen würden, ihre eigene, wirkliche Leidenschaft auszuleben. Dazu haben wir als Lesung das Beispiel vom David vorhin gehört und ich will nur mal die Verse, wo es drauf ankam, nochmal wiederholen. Als sie mit der Lade Gottes aus dem Hause gingen, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen und David war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Michal aber, die Tochter Sauls, guckte durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Als aber David heimkam, ging Michal heraus ihm entgegen und sprach: Wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich vor den Mägden seiner Männer entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michal: Ich will vor dem Herrn tanzen und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Eine Leitkultur und gerade eine vorbildliche, Akzente setzende Gemeindekultur birgt in sich die Gefahr, Masken zu produzieren. Menschen wollen dazugehören, Teil des Ganzen sein, auch so heilig sein wie die anderen und sich verhalten. Und dabei wird man angepasst. Hauptsache nicht auffallen, Hauptsache nicht aus dem Rahmen fallen, Hauptsache dazugehören. Michal, die Königstochter und Königsgattin, hat ein Bild davon, welche Hofetikette ein Regent einzuhalten hat und welche nicht. Und das ist kein Platz für leidenschaftliche Gottesanbetung. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Auch der sonntägliche Kirchgang hat über die Jahrhunderte fragwürdige Etikette entwickelt. Durch erworbene Sitzplätze in den Gottesdiensträumen oder spezielle Gottesdiensttrachten habe ich in Hessen auch erlebt, wo man sehr deutlich sieht, von welchem sozialen Stand die Menschen sind, die da sitzen oder die da sitzen oder die diese Tracht oder diese Tracht tragen. Oder in einer lebendigen Gemeinde heute den Conny-Joker auszuspielen und ständige Dienstbereitschaft zu demonstrieren, die vorbildliche Mutter zu sein, die ständige Selbsthingabe praktiziert. Aber da hebt sich die noch so verdiente Leitkultur selbst aus den Angeln, wenn die einzelnen Glieder nicht mehr authentisch in ihrem Prozess der Heiligung leben, sondern als Maske in einer Rolle nur funktionieren. Gemeinde ist eine tragende Gemeinschaft, ja. Aber ihr Geheimnis ist die Dynamik von jedem Einzelnen in seiner ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Gott ruft, Gott erlöst, Gott beruft und heiligt, begabt jeden Einzelnen. Und auch wenn die Gemeinde ein motivierender, bestärkender Faktor in der Glaubensentwicklung jedes Einzelnen sein kann, das hat schon was natürlich, gestärkt zu werden, Rückenwind und Seitenwind zu bekommen. Keine Frage. Und doch aber die Frage, wo ist meine eigene, ganz persönliche Entwicklung dabei? David sagt, es ist mir egal, was die anderen machen. Er lebt seinen Glauben voller Leidenschaft und ihm ist es egal, was die Hofetikette sagen. Wo lebt deine Leidenschaft für Gott? Wo fängt dein Herz an zu schlagen, wenn du an Gott denkst? Und wo folgst du der Spur deiner Leidenschaft und Gottes Leidenschaft für dich ganz persönlich oder auch im Kontext der Gemeinde? Gibt es da Orte, wo deine Leidenschaft für Gott sich wie ein Fisch im Wasser fühlt und auflebt? Wo die einsame Frau Hartenstein eine neue Berufung in ihrem Leben entdeckt, jenseits ihrer Ehe und Familie nach 13 Jahren Trennung? Wo sie sich neu herausfordern lässt, Salz der Erde zu sein und sich nicht nur darauf reduziert, Witwe zu sein, auch wenn der Schmerz natürlich mitgeht als Verlust. Oder wo die schulschwache Tochter ein lohnendes Berufsziel vor Augen hat, das sie beflügelt, alle erdenkliche Hilfe anzunehmen, um diesem Ziel näher zu kommen, es zu erreichen und dann auch egal ist, was die anderen sagen, wenn sie nicht so gut ist. Leidenschaft, wo der Vater beseelt ist, seine Ämter in der Gemeinde ruhen zu lassen, sich eine Auszeit zu nehmen und sich dann wieder neu auf die Suche zu machen: Gott, wo bist du in meinem Leben abgeblieben? Wo ist die erste Liebe erkaltet? Und der sich eine Auszeit nimmt, nicht zu sagen, das passt jetzt nicht mehr, Glaube ist nicht mehr so authentisch bei mir, ich ziehe mich zurück, sondern der Auszeit nimmt, um nach Santiago zu pilgern oder in eine geistliche Gemeinschaft zu gehen, um aufzutanken und seine Spur aufzugreifen. Wo ist meine Leidenschaft geblieben? Und die Quellen wieder neu zu finden. Oder wo die Mutter sich nicht nur als Teil der Familie oder der Gemeinde versteht und darüber definiert, sondern spürt, wie Gott gerade sie für einen ganz speziellen Dienst auserwählt hat, wo ihre Persönlichkeit mit ihren ganzen Gaben in einer großen neuen Leidenschaft aufblühen kann. Wo Conny nicht nur die Lücken stopft, sondern den Bereich findet, in dem sie konzentriert Verantwortung übernimmt und eigenverantwortlich ihren Dienst in der Gemeinde beginnt. Ja, und auch wo der Pfarrer nicht das Mädchen für alles ist, auch nicht in spezielle Projekte sich hineinflüchtet, die ihm besonders liegen und wo er seine Selbstbestätigung herausbezieht, sondern der seine ursprüngliche Kernberufung wiederfindet, ein Mensch zu sein, der in der Nähe Gottes lebt und atmet und webt und als solche Person überall, wo er in der Gemeinde präsent ist, diese Transparenz zu Gott hin ausstrahlt. Liebe Gemeinde, wie sieht es bei mir ganz persönlich aus? Und wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Tragen wir Masken? Gut, das hat auch Ursachen, wenn das so ist. Aber lassen wir uns helfen. Bleiben wir lieber authentisch und echt, statt Fassaden aufzubauen. Bauen wir mit an einer Kultur in der Gemeinde, wo man fallen darf, aber auch getragen wird. Ein Schutzraum des Reiches Gottes in dieser Welt, gleich einem Beichtstuhl zu sein, wo ich frei bin, meine Masken abzulegen. Und hüten wir uns vor der Gefahr, dass unsere Gemeinde als Reich Gottes Insel die Himmelhaftung verliert und zu einer Insel der Seligen mit einer Sprache Kanaans und einem Unfehlbarkeitsdünkel wird und suchen stattdessen, dass jeder von uns immer wieder neu hineinfindet in seine eigene, ihm von Gott berufene, zuerkannte Leidenschaft für den Herrn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.